This podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo und herzlich willkommen zur Tonspurforschung. Auch im Jahr 2011 werde ich mich wieder auf den Weg in verschiedene Institute der Ludwig-Maximilians-Universität machen und hier darüber berichten. Den Anfang macht heute das Zentrum für Osteuropa-Studien, das in diesen Tagen feierlich eingeweiht wurde. Sein Sprecher ist Martin Schulze-Wessel und ihn habe ich gebeten, uns mal passenderweise in Russisch zu begrüßen.
Dobry den.
Alles Weitere dann doch besser auf Deutsch.
Mein Name ist Martin Schulze-Wessel. Ich lehre an der LMU Osteuropäische Geschichte mit den Schwerpunkten 19. bis 20. Jahrhundert. Besonders beschäftige ich mich mit der Geschichte Russlands und der Geschichte Ostmitteleuropas.
Eigentlich müsste die Vorstellung noch viel länger dauern. So viele Funktionen und Ämter hat Schulze-Wessel inne. Er ist Vorsitzender des Collegium Carolinum, der Forschungsstelle für die Geschichte der böhmischen Länder, Sprecher eines internationalen Graduiertenkollegs, Mitglied im Fachkollegium Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Vorsitzender der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission. Aber heute geht es um das Zentrum für Osteuropa-Studien. Wofür braucht die LMU so ein Zentrum?
Ja, das Zentrum ermöglicht es an der LMU, die bestehende Kompetenz für Osteuropa zusammenzufassen. Wir haben ja in den Bereichen Geschichtswissenschaft, Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Politik und Ethnologie und auch Theologie Kompetenz für diese Region Osteuropa. Und das Zentrum bietet die Möglichkeit, erstmals die bestehende Kompetenz an einem Ort zusammenzufassen.
Die Experten verschiedener Fakultäten, die sich mit der Region beschäftigen, werden also zusammengefasst. Die Forschung soll besser verzahnt werden und natürlich soll es auch interdisziplinäre Lehrveranstaltungen geben. Vorläufer dieser Idee ist der Elite-Studiengang Osteuropa-Studien. Ihn gibt es seit 2003 und auch dieser Studiengang wird von den beteiligten Fakultäten gemeinsam getragen. Jedes Jahr bewerben sich 100 Studenten. 20 bis 25 davon werden genommen. Zum Zentrum gehört übrigens auch die Bayerische Staatsbibliothek. Immerhin sind dort 10% aller Bücher russischsprachig. Aber ich glaube, wir fangen lieber weiter vorne an. Welche Länder gehören denn nun zu Osteuropa?
Also Russland selbst, Belarus und die Ukraine, dann Estland, Lettland, Litauen, das ist Moldawien. Das sind dann die klassischen ostmitteleuropäischen Staaten wie Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Und in einem weiteren Sinne gehört auch Südosteuropa dazu, also die Staaten des ehemaligen Jugoslawien, wie auch Bulgarien und Rumänien.
Martin Schulze-Wessel ist spezialisiert auf Russland und Tschechien. Er betont, wie wichtig der Blick auf das große Ganze ist. Man müsse verstehen, dass Prozesse der modernen europäischen Geschichte nicht an der deutschen Grenze enden, sondern ein Bild von der ganzen europäischen Geschichte gewinnen.
Wenn man sich mit Osteuropa heute beschäftigt, dann kann es nicht darum gehen, die Grenzen des Kalten Krieges in den Köpfen fortzuschreiben, sondern es muss darum gehen, die osteuropäische Geschichte zu integrieren in eine allgemeine europäische Geschichte. Und darin besteht auch der eigentliche Reiz.
Bei Martin Schulze-Wessel kam das Interesse an Osteuropa durch das Studium. Er lernte Russisch, Tschechisch und Ungarisch, studierte 1985/86 für ein Jahr in Russland und war 1990/91 für sein Promotionsstudium nochmals ein Jahr dort.
Das Russland, das ich 1985/86 erlebt habe, ist ein wirklich völlig anderes als das Land, was man heute erlebt. Und das betrifft nicht nur die politische Ordnung und die sozialen und ökonomischen Bedingungen, sondern das betrifft auch Verhaltensweisen, das betrifft Umgangsformen. Also es handelt sich um einen ganz, ganz tiefgreifenden Wandel, den man seit den 80er Jahren in Russland beobachten kann.
Was wissen wir schon über den Alltag in Russland? Eigentlich haben wir doch nur Klischeebilder im Kopf, oder? Bilder von Frauen mit eisblauen Augen und hohen Wangenknochen, Männer, die Pelzmützen tragen und Wodka trinken, dazu melancholische Lieder singen. Sind es die ewig gleichen Klischees, die sich da in unseren Köpfen festgesetzt haben?
Nein, die Klischees wandeln sich auch. Also die Klischees, die heute über die Medien transportiert werden, sind ja die Klischees des gewalttätigen, des mafiösen Russland. Das war in den 80er Jahren selbstverständlich anders. Da hatte man Klischees von russischer oder sowjetischer Wirtschaft, die nicht funktioniert. an Klischees ist in manchen Fällen auch etwas dran. Aber das Gefährliche an Klischees ist natürlich, dass sie die Aufmerksamkeit und die Erwartungen ganz auf einen Punkt konzentrieren und insofern uns irreführen.
Gut, also weg mit den Klischees, hin zu einem aufgeschlosseneren Weltbild. Martin Schulze-Wessel richtet seinen Appell an den deutschen Otto-Normalbürger, der sich bislang noch nicht wirklich mit den Ländern beschäftigt hat, die östlich der deutschen Grenze liegen.
Er sollte in erster Linie neugierig sein und verstehen, dass die Beschäftigung mit Polen etwa für uns etwas genauso Selbstverständliches sein sollte und sein muss wie die Beschäftigung mit Frankreich. Und man sollte auch begreifen, dass die Kenntnisse im östlichen Mitteleuropa, auch in Russland, über Deutschland viel, viel intensiver und weiter sind als die Kenntnisse, die wir von Ostmitteleuropa oder auch von Russland haben. Und ich denke, es ist auch sinnvoll, sich klarzumachen, dass so in der Zeit um 1900 die Verbindungen viel, viel enger waren und dass man dahin eigentlich zurückkommen sollte, wenn man sich vorstellt, wie schnell am Ende des 19. Jahrhunderts Romane aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt wurden und umgekehrt, dann zeigt das, dass in dieser Zeit einfach eine Selbstverständlichkeit in der europäischen Kommunikation erreicht war, die wir erst wieder anstreben müssen. Es kommt schon darauf an, eben diese Borniertheit gegenüber dem östlichen Europa zu überwinden, selbstverständlich ohne Westbindung aufzugeben.
Ja, und es wäre mir wichtig, diese Exzeptionalisierung aufzuheben, dass der Balkan oder auch Osteuropa das europäische Andere, das Rückständige, das Barbarische, das Gewalthafte ist.
Hoppla, das ist jetzt natürlich nicht mehr Martin Schulze-Wessel. Den verabschieden wir noch schnell, das muss ja alles seine Richtigkeit haben.
Das wie dann, ja.
Auf Wiedersehen sagen wir damit auch an Russland und blicken nach diesem fliegenden Wechsel ins ehemalige Jugoslawien hinüber. Und dabei hilft uns Frau Kalik, genauer gesagt Marie-Janine Kalik, Professorin für Geschichte Ost- und Südosteuropas, Dekanin der Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften und Herausgeberin der Zeitschrift Südosteuropa unter anderem. Sie hat gerade 3 Jahre lang an einem Buch über die Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert geschrieben. Kein einfaches Unterfangen, im Gegenteil.
Das ist sehr schwierig, denn Jugoslawien ist ein sehr kompliziertes Land gewesen mit mehr als 20 Völkern und Volksgruppen, 4 Religionen, einem riesigen Entwicklungsgefälle und einer extrem turbulenten Geschichte, an der auch die Großmächte hin und wieder mitgewirkt haben. Und insofern war das tatsächlich eine größere Herausforderung. Der Platz war begrenzt. Für das ganze Projekt waren nur 400 Seiten, aber ich habe das geschafft.
Die 400 Seiten sind übrigens im Beck Verlag erschienen. Das mal für all jene, die selber nachlesen möchten. Aber was hat die Expertin selber am meisten überrascht?
Mich hat eigentlich überrascht, wie viel Energie und innovatives Potenzial in so einem kleinen Land steckt und wie viele mutige und auch originelle Ideen es gegeben hat. Was mich weniger überrascht hat, aber was das allgemeine Vorurteil sicherlich überrascht, ist, dass auch der Balkan, auch Jugoslawien im Grunde genommen nicht so unterschiedlich gewesen ist oder die Geschichte dieses Landes im 20. Jahrhundert. Wenn man mal die richtigen Fragen stellt, dann sieht man, dass doch sehr viele Parallelen gibt innerhalb der europäischen Geschichte und es schließt eben die südosteuropäische Geschichte ein. Zum Beispiel so ein Thema wie das Wirtschaftswunder, das man immer mit der deutschen Geschichte nach 45 assoziiert. Auch die Balkanländer, auch Jugoslawien hatten so ein kleines Wirtschaftswunder nach 45. Und so gibt es eigentlich sehr viele Parallelen, die sich ergeben.
Die Forschungsarbeit war nicht immer leicht. Marie-Janine Kalik weiß selber am besten, dass es gerade zu ihrem Fachgebiet nur wenig Literatur gibt. Und die meisten Arbeiten sind längst veraltet.
Die besonderen Schwierigkeiten liegen in der Zeit vor 1918, also vor der Staatsgründung, weil sich das, was später Jugoslawien wurde, auf verschiedene Staaten, Großreiche und noch Nichtstaaten verteilt hat. Also es ist eine sehr komplexe und eine sehr heterogene Geschichte und da einen roten Faden reinzukriegen, war nicht ganz leicht.
Ich denke bei Jugoslawien aber nicht an 1918, auch nicht an 1945. Ich denke an die Periode vor ziemlich genau 20 Jahren, als sich das Land langsam aber sicher auflöste. Aber wie genau kam es dazu? Marie-Janine Kalik hat 3 große Faktorenbündel in ihrem Buch herausgearbeitet. Ihrer Meinung nach war es ein langfristiger Prozess, der zur Aufspaltung führte. Grund Nummer 1: Strukturelle, langfristige Gründe. Das Land war an Heterogenität fast nicht zu überbieten. Es lebten viele verschiedene Völker dort und diese gehörten wiederum vielen verschiedenen Religionen an. Aber nicht nur das.
Das Gefälle zwischen Arm und Reich war einfach riesig. Und das sind natürlich Faktoren, die strukturell Konflikte mit sich bringen. Und deswegen war natürlich immer auch das Thema, wie man diese Diversität politisch organisiert und wie man sie in eine Verfassung umsetzt, die auch diese Konflikte versteht auszugleichen, immer ein großes Thema.
Grund Nummer 2, die Zeitumstände. Der Sozialismus brach zusammen und somit war die einheitsstiftende Ideologie weg.
Der Ost-West-Konflikt ist verschwunden, die sowjetische Bedrohung ist verschwunden, die auch einen wichtigen Faktor des Zusammenhalts in diesem sehr heterogenen Land dargestellt hat. Und dazu kam eine extreme Wirtschaftskrise, die doch viele Existenzen in den Abgrund gestürzt hat und die das politische System und letztlich auch den Staat an sich total delegitimiert haben.
Grund Nummer 3, die Akteure. Natürlich sind es einzelne Personen, die die großen Entscheidungen treffen, auch in Krisenzeiten.
Und in dem zerfallenen Jugoslawien war es eben leider so, dass doch die Eliten, die politischen Führungen in den unterschiedlichen Landesteilen eine Politik gemacht haben, die eben nicht auf Konsens und Kompromiss aus waren, sondern auf Maximalforderungen, zum Teil unterfüttert mit Nationalismus, zum Teil unterfüttert mit Wirtschaftsegoismus. Und das Ganze hat letztlich dann dazu geführt, dass es koste es, was es wolle, immer nur die eigenen Interessen nur noch durchgesetzt wurden, bis hin zur militärischen Gewalt.
Jüngste europäische Geschichte, an die wir alle uns noch gut erinnern. Dazu kommt, dass viele Jugoslawen als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, daher viele junge Erwachsene heute den derzeit in den Medien viel besprochenen Migrationshintergrund haben.
Interessanterweise hat selbst der Krieg und die schweren Folgen, die dieser Krieg für die Europa und die Europäische Union hatte, nicht dazu geführt, dass das akademische Interesse sehr viel größer geworden ist. Also südosteuropäische Geschichte, Südosteuropa-Forschung gibt es nur an ganz wenigen Universitäten überhaupt in Deutschland. Also es ist kein sehr großes Fach. Die Szene ist sehr, sehr übersichtlich.
Auch für Marie-Janine Kalik kam die Faszination für dieses Fach eher durch Zufall.
Als ich anfing zu studieren, habe ich neuere und neueste Geschichte studiert und erst im Zuge des Studiums festgestellt, dass es dieses sehr interessante und für mich eigentlich unbekannte Gebiet der ost- und südosteuropäischen Geschichte gibt. Und über das Nebenfach bin ich dann in ein Gebiet reingekommen, das mich deshalb fasziniert hat, weil man erstens wenig drüber weiß und zweitens, weil es noch nicht so ausgeforscht ist wie viele andere Gebiete, wie in der deutschen oder über westeuropäischen Geschichte. Man kann also wirklich die großen Themen noch anpacken. Man kann ein Buch schreiben über die Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert. Also man hat sehr viele Möglichkeiten, neue Themen, auch große Fragen anzupacken.
Als Forscherin kann sie also aus dem Vollen schöpfen. Die Themen werden ihr in den nächsten Jahrzehnten bestimmt nicht ausgehen. Mir gehen die Themen auch nicht so schnell aus. In der nächsten Folge werde ich mich mal beim Lehrstuhl Soziologie Gender Studies umsehen. Und im März geht es dann wieder in den Bereich der Naturwissenschaften. Mehr wird dazu aber noch nicht verraten. Wenn ihr Lust habt, die bisherigen 15 Tonspur-Forschung-Folgen anzuhören, dann könnt ihr das entweder auf der LMU-Internetseite unter dem Punkt Aktuelles und dann Publikationen oder ihr geht zu iTunes und sucht dort nach der Tonspur-Forschung bei iTunes U. Viel Spaß beim Stöbern und wie immer frohes Forschen, wünscht Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.